Ich heiße euch alle auch herzlich willkommen, wo die hei jetzt gerade vor dem PC, einem Tablet oder vor dem Smartphone sitzen und zuschauen. Genial, dass ihr dabei seid. Gestern hat es in der NZZ gross auf der Frontseite geheissen, Krise haltet uns den Spiegel vor. Und dann beschreibt sie wiederum die Krise, was so passiert. Und dann heisst es unter anderem in dem Leitartikel, wie unter einem Vergrößerungsglas zeigen sich jetzt die wahren Verhältnisse. Ungeschminkt, manchmal in aller Brutalität. Krise haltet uns den Spiegel vor Augen. Das ist das eine. Aber ihr heute zuhause, ihr habt einen klaren Vorteil. Warum? An einem normalen Sonntagmorgen sieht es doch so aus. Dann klingelt der Wecker. Du tröst dich vielleicht noch im Bett, dann stehst du auf, gehst unter die Dusche, leist dich an. Dann gibt es das Morgen. Dann gehst du zurück ins Badzimmer, putzt die Zähne, tust dich schminken, frisieren. Dann noch runter, Jacke an und ins Auto rein und in Gottesdienst fahren und typisch. Nicht alle Elemente kommen an jedem Sonntag bei jedem von uns vor. Manche verzichten auf den Zmorgen oder sonst auf etwas. Aber etwas kommt fast zu 100% vor. Der Blick in den Spiegel. Zumindest in den Schminkspiegel vom Auto oder bei gewissen Leuten, sogar wenn man auf dem Rücksitz sitzt, mit dem Handy Spiegelbild von sich selber, um sich noch schnell schminken oder schauen, ob die Frisur sitzt. Also hast du heute einen Vorteil. Du kannst im Pyjama unfrisiert, ungeschminkt an dem Gottesdienst teilnehmen und fühlst dich pudelwohl. Eine Ausnahme, sobald es jetzt natürlich an den Haustüren läutet, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Unser heutiger Bibelabschnitt, der ist wie ein Spiegel. Und der stellt mir zwei Fragen, der Spiegel. Erstens, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wie sieht denn dein Leben im Alltag aus? Und zweitens, macht der Glaube an Christus im realen Leben einen Unterschied? Spieglein, Spieglein an der Wand. Und das Spieglein, das antwortet Spruch Nummer 1, du bist geliebt. Du bist geliebt. Das ist das Erste, was du hörst, wenn du in den göttlichen Spiegel schaust. Wenn wir jetzt aber unseren Bibeltext anschauen, dann denkt man, ja, wo ist denn das zu finden? Wenn wir in Jakobusbrief gehen, Kapitel 1, dann fängt der erste Vers, Vers 19 so an. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wo entdeckt man da, du bist geliebt? Gehen wir mal auf die Entdeckungsreise zusammen. Es heisst ja da, in dem Abschnitt, meine geliebten Brüder. Das ist damals so ums Jahr kurz, so circa 50 nach Christus, recht verständlich gewesen. Jetzt ist die Wortkombination bald 2000 Jahre alt und vielleicht ein bisschen schwieriger. Es klingt ein bisschen komisch, fremd. Was ist gemeint? Zuerst einmal, das Wort Brüder, das ist ja ein Plural, also eine Mehrzahl. Vom Wort Adelphos, das ist der Bruder, und dann heisst die Brüder Adelphoi. Jetzt ist interessant, die Schwester, das ist ja die Adelphe auf Griechisch, in der Bibel. Und die Mehrzahl ist auch Adelphoi. Genau das Gleiche. Und somit könnte man eigentlich sagen, da steht Geschwisterte. Brüder und Schwestern. Weil in der Bibel sind Christen Glaubensgeschwisterte. Hast du vermutlich auch schon gehört. Und sie sind geliebt. Das heisst es da auch. Von wem? Geliebt vom dreieinigen Gott, vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und egal woher du kommst, er liebt dich so, wie du bist. Anders ist es ja nicht möglich. Und auch wenn du anders empfindest, du bist geliebt. Auch wenn dir dein Leben vielleicht ein bisschen unvollkommen vorkommt. Und es stimmt, im Leben ist es ja manchmal so, man fühlt sich manchmal ein bisschen mangelhaft, vielleicht wertlos, fehlerhaft. Und in Gesprächen mit Menschen habe ich schon bemerkt, dass sie dann sagen, weißt du, ich habe einen Fehler gemacht und das tut ihnen so weh. Und dann plötzlich habe ich ja schon eine Steigerung gehört. Dann ist gesagt worden, weißt du, Stefan, ich bin der Fehler. Mich sollte es gar nicht geben. So Aussagen in einem geschützten Rahmen gemacht, aber dann strebt man wieder nach aussen und versucht krampfhaft die Fassade wieder aufrechtzuerhalten. Und innerlich sieht es so aus. Das kostet unglaublich viel Kraft. Gottes Wort sagt, du bist geliebt. Ich zitiere, bekannt ist der Vers, wo das vorkommt, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt dich. Er will dich beschenken. Und wenn du Jesus vertraust, an ihn glaubst, dann kommst du Vergebung, Befreiung, Freiheit über. Du erlebst seine Liebe. Und weißt, dann schaut dich Gott an. Nicht nur, wenn du nie etwas Falsches gemacht hättest, sondern er schaut dich so an, als hättest du immer vollkommen perfekt gelebt. Du bist ein Kind von Gott, er ist dein Vater, du gehörst zu seiner Familie, du bist sein geliebtes Kind, gehörst zu deinen geliebten Geschwistern, du bist nicht allein. Du gehörst dazu. Wie kannst du das erleben? Indem du einfach redest mit ihm in einem Gebet, vielleicht sagst, weißt, ich höre das, du liebst mich, ich kann es kaum begreifen, aber ich glaube jetzt das. Und ich vertraue auf dich, Jesus, dass du für mich alles gezahlt hast, alles bereitgestellt hast und ich will mit dir unterwegs sein. Und wenn das Bett ist, wirst du erleben, wie Gott dein Leben vom Kopf auf die Füße stellt. Und jetzt erst, wenn du die Liebe erfahren hast, selber Jesus begegnet bist, so richtig begeistert, dann heißt Jakobus 1, Vers 19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das gilt besonders in herausfordernden Situationen, der Vers. Wir merken am Arbeitsplatz, vielleicht im Sportclub, bei der Kirche, am Stammtisch, man hört Gerüchte, redet gern. Und die Bibel sagt, schau auf deine Worte. Pass auf, du als Geliebter, der die Liebe erfahren hast, gib sie weiter. Im kleinen Kreis zwischen den Eltern und Kind. Wie schnell wird es einmal ein lauter oder können einmal verletzende Worte fallen? Auch Teenager, wenn es einmal verjagt, da kann vieles kommen. Und die Bibel sagt, hey, schau auf deine Worte. Oder mit dem Menschen, wo du dann sagst, hey, dich habe ich mega lieb. Mit dir will ich das Leben verbringen. Du bist mein Ein und Alles und plötzlich ein kleines Wort und eine Explosion. Wegen nichts. Die Bibel verstärkt noch, sie sagt im Jakobus 1, Vers 20, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also, frei übersetzt. Wenn man ausrastet, wütend ist, tut man am Schluss immer Sachen, die Gott nicht so toll findet. Wir haben ja interessanterweise zwei Ohren und ein Maul. Und aus dem könnte man sich vielleicht sich daran erinnern, dass man ein bisschen mehr zulässt als redet. Und dann die Bibel nochmal sagt sie, hey, wenn du Liebe erfahren hast, im Vers 21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten mag. Zwei Tätigkeiten werden da beschrieben. Einerseits ablecken, das heisst, Wenn etwas passiert, sage ich, hey, Jesus Christus, Vater im Himmel, das tut mir leid. Ich möchte das eigentlich nicht mehr. Es ist passiert, es ist eine Realität, aber ich will es nicht mehr und es aufnehmen. Sich mit Gottes Wort beschäftigen. Vielleicht gerade mit den Sprüchen, die reden ganz viel über das Reden. Die Sprüche findest du gerade nach den Psalmen. Wenn die Psalmen in der Mitte die Bibel aufschlägst, dann findest du das nachher und sich dort prägen lassen. Und der Heilige Geist wird sich in deinem Leben dann zeigen. Also Spruch Nummer 1, oder das Spiegel sagt, ist, du bist geliebt, hey. Gott hat dich gern. Und Spruch Nummer 2 ist, du wirst immer schöner werden. Das ist etwas Geniales. Ja, wie denn? Zuerst wird die Bibel ein bisschen unhöflich, wenn sie das sagt. Sie redet von einer selbstverursachten Amnesie. Also Vergesslichkeit. Selbstverursacht. Geht mal mit einem Imperativ. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und jetzt wird das mit einem Mini-Gleichnis vom Spiegel verglichen. Vers 23 und 24, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Schon auffallend in dem Vers, da heißt es ein Mann, der sich im Spiegel betrachtet. Also auch Männer sind eitel, schon damals. Und dann heißt es weiter, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Amnesie, Vergesslichkeit. Soweit so klar. Kernfrage ist jetzt, was ist der Spiegel? Und das entdeckt man im Text. Es ist das Wort. Mit dem Wort ist die Bibel gemeint. Die Bibel ist ja ein recht dickes Buch. Und was soll jetzt da ein Spiegel für mein Leben sein? Beide Seiten. Gilt das eine und andere nicht? Kann man sagen, der Abschnitt da vorne gilt nicht. Wir nehmen nur den hinteren Teil oder nur die Evangelien oder nur die Briefe. Was ist es denn? Jakobus nennt die ganze Bibel da Gesetz. Relativ hart. Und auch Jesus Christus, der Mann von Nazareth, zitiert aus den Psalmen. Und Psalmen sind eindeutig Poesie. Poetische Worte. Wenn man das liest, merkt man das sprachlich. Poesie. Und Jesus bezeichnet die Poesie auch als Gesetz. Und somit sagt Jesus, jeder Teil der Bibel ist normativ. Also die ganze. Alles ist ein Spiegel. Die Bibel ist nicht nur ein Wort, ein Buch mit guten Ratschlägen, Richtlinien. Ein bisschen durchblättern und dann sagen, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Wenn ich das mache, dann werde ich zum Spiegel der Bibel und sage, ja, das nehmen wir, streichen wir an und das andere lassen wir weg. Es ist genau umgekehrt. Die Bibel reflektiert mich. Sie sagt, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, damit befinden wir uns in einer Frontalkollision mit unserer Kultur. Unsere Kultur sagt nämlich, das Normale ist doch, man kann gute Sachen in der Bibel finden und anders. Und der sagt, wer Segen hat in meinem Leben, da bin ich. Und so nur ich. Kultur redet doch nur ich als Individuum als Recht zu entscheiden, was für mich richtig oder falsch ist. Jetzt ein Einwand. In der jetzigen Lage mit dem ganzen Coronavirus funktioniert das ja nicht einmal mehr in unserer Gesellschaft. Das Denken. Wir müssen es plötzlich unterordnen. Ich weiss noch, als Bub hat es einmal eine Ausgangssperre gegeben. Nicht für mich. Ich bin dort in die Primarschule gegangen, glaube ich, in die 2. Klasse. Und dann sind bei uns in Eschetz die Läuse ausgebrochen. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Er hat noch eine Laustante gehabt. Das war eine Frau, die ist in die Schule gekommen und hat bei allen geschaut, wer Läuse hat. Und dann haben so viele Läuse gehabt, dass gewisse müssen die Hei bleiben, ausser sie haben sich die Haare abrasiert. Und ein Bub, da weiss ich heute noch den Namen, den verrate ich jetzt nicht, der wohnt immer noch im Thurgau, hat sich dann, weil er unbedingt in die Schule wählen hat, den Glatzen gehabt. Hast du immer mit einer Kappe wegen dieser Glatze. Aber dort sind wir auch eingeschränkt gewesen. Aber nur wir Schüler. damit sich die Lüse nicht weiter verbreitet. Heute sind wir auch eingeschränkt. Wir müssen folgen. Also das Individuum hat nicht immer etwas zu sagen. Das funktioniert nicht in unserer Gesellschaft, aber auch nicht mit der Bibel. Es gibt keine Sache aus der Bibel, die wir einfach wegwerfen können. Es gibt keinen Teil der Bibel, von dem wir sagen können, das ist jetzt primitiv. Das gilt jetzt nicht mehr. Es gibt definitiv Aussagen in der Bibel, mit denen wir Mühe haben. Wo man vielleicht sagt, ja, was soll das? Manche Bibelstellen sind für uns ganz einfach zu bejahen. Zum Beispiel über Vergebung finden ganz viele Menschen wichtig, dass man das lebt. Die Bibel über Vergebung sagt. Aber stell dir mal vor, du lebst in einem Land, in einer Kultur, wo deine ganze Familie auf brutalste Art und Weise ermordet wird. Du musst zuschauen. Und die Menschen morden weiter. Dann sind die Bibelstellen über Vergebung, Findesliebe, plötzlich schwierig. Dann kann man sagen, weißt, die Bibel ist in unserer Situation weltfremd. Liebe deine Feinde. Das ist schwierig. In unserer Kultur bejahen wir das meistens. Liebe deine Feinde. Vergebung. Schwieriger ist bei dem, was die Bibel über Sex sagt. Da gilt sie bei uns als rückständig. Warum? Es liegt an deiner und meiner sozialen Herkunft, an unserer Lebenserfahrung. Aber ich kann dich mal eins sagen, in 100 Jahren werden viele Sachen, die wir jetzt glauben, die wir für aufklärt und fortschrittlich halten, für alle ein Rückschritt sein oder recht verstörend. Und ein Tipp, vernichte all deine Nachrichten, deine E-Mails, deine SMS und so weiter. Wenn deine Enkel, Ururenkel, das einmal lesen, dann denken die, was habe ich für einen rückschrittlichen Grossvater oder was für eine rückschrittliche Grossmutter gehabt. Die war ja völlig ab der Welt. Sie werden dich dann auslachen und darüber schmunzeln. Wenn Gott durch die Bibel redet, wenn die Bibel nicht das Produkt von einer Kultur ist, sondern von Gott geschenkt ist, dann wird sie in jeder Kultur einen Anstoß geben. Sie muss jede Kultur mal kritisieren. Sie wird dich herausfordern. Lies die Bibel, schau in den Spiegel, lass dich herausfordern, schau der Wahrheit ins Auge. Und etwas passiert, wenn die Bibel dich prägt, das wird dich positiv verändern. Genau das beschreibt ja der Text. Vor allem mit dem Reden wird es da vor Augen geführt, mit dem Handeln. Mit den Taten, positive Veränderung. Und Spieglein, Spieglein an der Wand, Spruch Nummer 3, just do it. Mach's einfach. Vers 25, wenn wir noch einen Teil näher betrachten. Das heisst da, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Es heisst da, ein bisschen herausfordernd, beschäftige dich mit dem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Also just do it. In dem Vers heisst es, oder hat es das Wort hineingeschaut. Und das gleiche Wort, wo jetzt denn am Ostersonntagmorgen, wo der Petrus ins leere Grab geschaut hat, genau das gleiche Wort. Und das Wort hat eigentlich die Bedeutung von sich vorbeugen, genau hinschauen, Einblick gönnen. Also ein detailliertes Anschauen. Und am Morgen von Ostern, am Ostersonntag, geht der Petrus zum Grab. Er sieht den Stein weggerollt, das Grab ist leer, er schaut rein. Und was das hat, das bedeutet. Und was denkst du, was der Petrus denn gemacht hat? So hat der Petrus, oh, ich verstehe das. Ja, ein leeres Grab, das ist interessant. Schauen wir mal, was als nächstes auf der Tagesordnung steht. Nein, in dem Moment, wo das Grab leer ist, da wird sein Verstand verrückgespielt haben. Sein Hirn arbeitet in dreifacher Geschwindigkeit. Er denkt, das Grab ist leer. Was bedeutet das? Was bedeutet die Kleider dort? Was geht da noch vor sich? Wo sind die Wachen? Wer hat das Grab geöffnet? Und so weiter. All diese Fragen kommen auf. Und vielleicht noch, was hat das mit meinem Leben zu tun? dass Jesus plötzlich weg ist. Er schaut, interpretiert, denkt nach. Und das beschreibt, wie man die Bibel studiert. Und jetzt eine persönliche Frage, Heidis Wohnzimmer. Wie viel Zeit verwendest du für das Studium der Bibel? Wie systematisch, wie intensiv? Wenn du willst, dass Gott dein Leben verändert, dann ist das Bibelstudium das Erste, was du tun kannst. Und je mehr in den Spiegel namens Bibel schaust, desto mehr wirst du verändert werden, desto mehr wirst du an Jesus Christus dein entdecken. Und Jesus ist der Einzige, der nie vergessen hat, was Gottes Wort sagt. In der Bibel finden wir ja etwa 1800 Aussagen, die direkt mit Jesus zu tun haben. 10% seiner Worte sind direkte Zitate aus dem Alten Testament. Kurzum, Jesus sagt beinahe nie etwas, ohne die Bibel zu zitieren. Sein Leben zeigt, ich bin von der Bibel tief durchdrungen. Und Jesus braucht die Bibel immer wieder. Bei seiner Versuchung, er zitiert die Bibel. Bei Auseinandersetzungen mit den Pharisäern, er zitiert die Bibel. Als Jesus am Kreuz gegenüber steht, er zitiert die Bibel. Wo er im Sterben liegt, zitiert er die Bibel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder den Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Beide Zitate aus der schwersten Stunde von Jesus stammen aus den Psalmen. Die Bibel verändert dein Leben. Sie macht dich neu und schenkt dir Halt. Du wirst reit. Wenn du in den Spiegel schaust, Spiegel, Spieglein an der Wand, dann darfst du hören, du bist geliebt. Du wirst immer schöner werden. Und auch noch die Ermutigung, just do it, mach's einfach, lies es. Spieglein, Spieglein an der Wand. Christus, mein Leben, ist in deiner Hand. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Und du bist ein Gott, der zu uns redet. Und ich bitte dich, dass du ganz fest redest zu all denen, die heim sind, die kämpfen und ringen, dass sie neuen Zugang zu deinem Wort können gewinnen und auch Trost. Du bist ein Gott, der uns das gibt, was wir brauchen. Und himmlische Vater, hilf uns, dass wir wahre Freiheit in dir finden. Hilf auch, um nach deinem Wort zu leben. Stärke uns da durch den Heiligen Geist. Hilf uns, Täter von deinem Wort zu sein. Amen.